der Zellkern oder Nukleus. Ausgefüllt von Karyoplasma enthält er außerdem das Kernkörperchen Nukleolus. Er ist von einer Kernmembran umgeben. Diese ist doppelschichtig und porös bzw. semipermeabel. Durch die Poren findet der Stoffaustausch zwischen Zellkern und Zellinneren statt. Der Zellkern ist die oberste Steuerungszentrale der Zelle. Von hier gehen die Befehle für Zellstoffwechsel, Proteinsynthese und Vermehrung der Zelle aus. Außerdem enthält er die Chromosomen, fadenförmige Gebilde, auf denen die Gene sitzen. Die Gene enthalten das gesamte Erbmaterial. Der Mensch besitzt ca. 100.000 Gene, von denen die Zellen nur etwa ein paar tausend Gene verwenden. Der Rest verbleibt als stumme Information. Die Chromosomen werden als Träger der Erbanlagen bezeichnet. Sie werden nur kurz vor der Zellteilung im Zellkern sichtbar. Sie lassen sich intensiv anfärben, daher ihr Name. Chromato hat die Bedeutung Farbe und Soma heißt der Leib. Der Mensch besitzt einen homologen Chromosomensatz von 23 Chromosomenpaaren und damit einen diploiden Satz von 46 Chromosomen. Diese Zahlen sind ein artspezifisches Merkmal. Genetik. Wir wissen jetzt, dass in den Genen, die auf den Chromosomen sitzen, das Erbmaterial gespeichert ist. Von hier aus wird die Funktion der Zelle und die Individualität eines Menschen gesteuert. Dazu gehören beispielsweise die Hautfarbe und auch angeborene oder vererbte Krankheiten. Wie sehen nun diese Erbanlagen aus? Die Gene bestehen aus bestimmten Molekülstrukturen, dem DNA- oder auch DNS-Molekül. DNS steht für Desoxyribonukleinsäure. Das A ist die Abkürzung für Acid, also Englisch gleich Säure. Beide Abkürzungen werden synonym benutzt. Stellen Sie sich die DNS als Leiter vor, bestehend aus zwei Seitensträngen, die in der Mitte über einzelne Querverbindungen miteinander verbunden sind. Die Seitenstränge bestehen aus Zucker und Phosphaten. Die Sprossen sind paarweise angeordnete Stickstoffbasen und über Wasserstoffbrücken verbunden. Eine Leiterstufe besteht immer aus zwei Basenpaaren. Insgesamt gibt es vier. Sie heißen Adenin, Thymin, Guanin und Cytosin. Adenin und Thymin bilden jeweils ein Basenpaar und Guanin und Cytosin gehören auch zusammen. Es besteht die Möglichkeit, die Basenpaare als Verbindungen auszutauschen, das heißt beliebig oft in der Reihenfolge zu variieren auf dieser Leiter. Das Basenpaar als solches ist allerdings nicht zu trennen. Also Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin bleiben als Paar immer zusammen. Allerdings können die Paare untereinander ihre Plätze wechseln. Dieses Modell ist nun schraubenförmig gedreht. Also die Leiter ist schraubenförmig gedreht. Man spricht von einer Doppelhelix. Wie schon erwähnt, enthält dieses DNS-Molekül die gesamte Information über die Aufgaben der einzelnen Zelle und somit über die Entwicklung des gesamten Individuums und steuert dieses natürlich auch. Daraus ergibt sich nun folgende Frage. Wenn alle Informationen in den Genen sitzen und damit von dort aus auch die Entwicklung eines Menschen mit all seinen Anlagen gesteuert wird, wie kommen diese Informationen als Befehle aus dem Zellkern heraus? Die Antwort ist, ganz einfach. Es gibt eine Botensubstanz, die RNS, also die Ribonukleinsäure oder entsprechend das englische Pendant, die RNA, Ribonuclein Acid. Sie befindet sich in den Chromosomen und wird auf Befehl der DNA gebildet. RNA steht also für Ribonuclein Acid oder RNS für Ribonukleinsäure. Sie unterscheidet sich chemisch und auch räumlich in ihrem Aufbau von der DNA. So liegt die RNA im Gegensatz zur Doppelhelix der DNA immer einsträngig vor. Die RNA wird praktisch an einem Strang der DNA gebildet und erhält so die Information der DNA, sozusagen als Blaupause. Man nennt dies Transkription. Danach wird die RNA aus dem Zellkern geschleust und dient an den Ribosomen des rauen endoplasmatischen Retikulums als Vorlage für die Proteinsynthese, die dort stattfindet. Die kann nun sozusagen wie eine Lochkarte abgelesen werden. Alle Vorgänge der Proteinsynthese werden unter dem Begriff Translation zusammengefasst, also Übersetzung. Es werden in unterschiedlichen Zellen, ausgelöst durch deren Genbefehl, unterschiedliche Proteine gebildet, je nach Bedarf, zum Beispiel Hormone oder auch Transportproteine oder auch Enzyme, um nur einige wenige zu nennen. Viele Proteine aneinandergereiht nennt man Polypeptide. Für die gesamte Syntheseleistung sind Enzyme notwendig. Sie sind in der Lage, Vorgänge im Körper in Gang zu bringen. Man nennt sie aus diesem Grund Biokatalysatoren. Ohne sie läuft gar nichts. Kommt es nun aber zu einer Genmutation, einem Gendefekt, so entsteht bei der Proteinsynthese ebenfalls ein Fehler, so zum Beispiel ein Enzymdefekt. Dadurch kommt es beim Menschen unter Umständen zu schweren anlagebedingten Stoffwechselstörungen bzw. eben zu Erbkrankheiten. Die Zellteilung oder Mitose. Durch die Mitose ist es möglich, einen Organismus mit unterschiedlichen Geweben und Organen entstehen zu lassen. Man teilt die Mitose in 4 Stadien ein. Die Prophase, die Metaphase, die Anaphase und die Telophase. Die Prophase. In der Prophase werden die Chromosomen im Zellkern sichtbar. Die Zentriolen, das sind die beiden spindelförmigen Organellen, welche dicht am Zellkern liegen, teilen sich und setzen sich auseinanderstrebend in Opposition an den Zellkern. Dabei bilden sie spindelförmige Ausläufer. Die Metaphase. Die Kernmembran hat sich aufgelöst. Jetzt sieht man die Chromosomen an der Mittelachse der Zelle entlang angeordnet, jeweils an den Ausläufern der Zentralspindel hängend. Die Anaphase. An den Spindelfasern entlang wandern die Chromosomen auseinander auf die Zentriolen zu. Dadurch enthält jede Zellhälfte den gleichen Chromosomensatz. Und schließlich die Telophase. Nachdem sich die Chromosomen jeweils in die Nähe des Zentriols begeben haben, werden sie langsam wieder unsichtbar. Gleichzeitig bildet sich eine neue Kernmembran, das Kernkörperchen, also der Nukleolus, wird sichtbar. Die Zelle schnürt sich in der Mitte zusammen und teilt sich dadurch in 2 gleiche Hälften. Dies nennt man Zytokinese. Nach Ausbildung und Sichtbarwerden der Zellorganellen haben wir nun 2 gleiche Tochterzellen. Damit ist der Vorgang der Mitose abgeschlossen. Voraussetzung für eine Mitose ist einmal der Differenzierungsgrad von Geweben, der auch einem Tagesrhythmus unterliegt. Die meisten Zellteilungen fallen in die Ruhephase eines Organs. Zum anderen ist eine ausreichende Nährstoff- und Sauerstoffversorgung für die Mitose wichtig, da diese sehr viel Energie verbraucht. Ebenfalls spielen Temperatur und pH-Wert für einen reibungslosen Ablauf der Zellteilung eine Rolle. Wärme zum Beispiel beschleunigt den Ablauf der Mitose. Bevor wir nun mit der Zelldifferenzierung und den einzelnen Geweben uns beschäftigen, erst noch einiges zur Zellphysiologie. Transportvorgänge. Bei Transportvorgängen der Zelle geht es darum, etwas von außen in die Zelle hineinzunehmen oder etwas aus der Zelle hinauszuschaffen, also vom Intrazellulärraum in den Extrazellulärraum und umgekehrt. Dies ist über mehrere Wege möglich, und zwar mit Energie, also ATP-Verbrauch, oder ohne Energieverbrauch. Man nennt dies aktiven, also mit ATP, Transport oder passiven, also ohne ATP, Transport. Beispiele für passive Transportvorgänge sind Diffusion, Filtration und Osmose. Die Diffusion. Bei der Diffusion gelangen gelöste Stoffe in Flüssigkeit oder auch Gase von einem Ort höherer Konzentration zu einem Ort niedrigerer Konzentration mit dem Bestreben des Ausgleiches der Konzentration. Bei diesem Vorgang stoßen die einzelnen Moleküle völlig ungeordnet pausenlos aneinander und geraten dabei immer mehr in Bewegung. Man nennt dies Brownsche Molekularbewegung. Es tritt erst Ruhe ein, wenn der Konzentrationsausgleich geschaffen ist. Dies geschieht aus sich selbst heraus und ohne Energie, also ein klassischer passiver Transport. Die Filtration. Ein ähnlicher Ablauf spielt sich bei der Filtration ab. Hier tritt Flüssigkeit durch eine poröse Wand, einen Filter. Maßgebend ist der hydrostatische Druck. Je nach Porengröße des Filters können Partikel mit der Flüssigkeit durchtreten. Die restlichen Partikel bleiben zurück. Sie können dies sehr schön beim Aufbrühen von Filterkaffee beobachten. Filtrationsvorgänge spielen im Körper eine wichtige Rolle, so zum Beispiel in der Niere. Und die Osmose. Die Osmose ist eine Kraft, die ebenfalls bei vielen physiologischen Vorgängen abläuft. Man spricht auch von osmotischem Druck. Dieser osmotische Druck ist in einer Flüssigkeit umso höher, je mehr gelöste Teilchen in ihr enthalten sind. Haben wir also zwei Behälter, die durch eine semipermeable Membran getrennt sind und befindet sich auf der einen Seite Flüssigkeit, die schwach konzentriert ist, und auf der anderen Seite höher konzentrierte Flüssigkeit, so wird die Flüssigkeit vom Ort schwächerer Konzentration zum Ort höherer Konzentration rübergezogen. Diese Kraft ist der osmotische Druck. Er dient ebenfalls zum Ausgleich der Lösung auf beiden Seiten. Auch bei diesem Vorgang wird keine Energie verbraucht. Beispiel für aktiven Transport. Der wichtigste Transportvorgang, bei dem Energie verbraucht wird, spielt sich an unserer Zellmembran ab. Es ist die Natrium-Kalium-Pumpe. Wir haben in der Zelle eine niedrige Konzentration von Natrium, also Na+, und außerhalb der Zelle eine hohe Natriumkonzentration. Umgekehrt verhält es sich mit Kalium, also Ka+. Kalium ist in der Zelle in hoher Konzentration vorhanden und außerhalb der Zelle niedrig. Aufgrund dieses Zustandes haben wir jeweils ein Konzentrationsgefälle. Dadurch entsteht die Tendenz des Ausgleiches durch Diffusion. Also diffundiert Natrium durch die semipermeable Membran der Zelle von außen nach innen, umgekehrt diffundiert Kalium vom Inneren der Zelle nach außen. Dieser Zustand ist aber für die Zelle nicht haltbar, da Natrium sehr viel Wasser mit in die Zelle hereinnimmt. Sie würde ganz einfach platzen. Und um dies zu verhindern, wird das Natrium gleich wieder hinausgepumpt und das Kalium wird zurückgeholt. Bei diesem Vorgang, der ja nun gegen das Konzentrationsgefälle abläuft, wird viel Energie, also ATP, verbraucht. Wir haben einen aktiven Transport, für den die Zellen ununterbrochen ATP zur Verfügung stellen, nämlich 2/3 unserer gesamten Körperenergie. Sie werden sich nun fragen, wozu die Natrium-Kalium-Pumpe überhaupt in Aktion treten muss und ob es keinen anderen physiologischen Mechanismus gibt, der weniger Energie verbraucht. Die Antwort lautet schlicht und ergreifend nein. Die Natrium-Kalium-Pumpe erfüllt einen wichtigen Zweck. Bei diesem Pumpvorgang entsteht an der Zellmembran ein elektrisches Potenzial, genau gesagt minus 90 Millivolt. Man nennt dies Ruhemembranpotenzial. Es versetzt die Zelle in einen bestimmten Spannungszustand, der jederzeit durch einen Impuls verändert werden kann, nämlich in ein Aktionspotenzial, besonders wichtig für Nerven- und Muskelzellen. Sie sehen, alles in unserem Körper ist gut durchdacht und nichts geschieht ohne Sinn. Weitere Transportmöglichkeiten sind die Endozytose und die Exozytose. Die Endozytose. Dies ist ein Transportvorgang, bei dem größere Stoffe, also Moleküle, in die Zelle aufgenommen werden. Das Molekül geht von außen an die Zellmembran, diese senkt sich an dieser Stelle ein, umschließt das Molekül und schnürt sich in ein Vesikel ab. Somit befindet sich das Molekül nun im Inneren der Zelle. Große Fresszellen vernichten auf diesem Wege zum Beispiel Stoffe, die in den Körper eingedrungen sind. Man nennt dies dann auch Phagozytose oder Pinozytose, je nach Größe der Partikel. Und die Exozytose. Hier haben wir den gleichen Transportvorgang wie bei der Endozytose, nur wird eine intrazelluläre Substanz aus der Zelle nach außen abgegeben. Die Exozytose ist eine Möglichkeit für die Zelle, von ihr gebildete Produkte freizusetzen.